Wo in der Schweiz sitzt ihr denn gerade?
Zürich.
In Zürich.
In Zürich.
Ach, schön. Schön
Gruß. Ja.
An alle.
Danke. An alle Züricher.
Wir richten's aus.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über das Musikmachen mit Jan.
Und Johnny?
Das bin ich. Und wir haben heute wieder mal ein paar bezaubernde Gäste zu Gast. Gäste zu Gast, logisch. Und zwar live quasi zugeschaltet aus Zürich. Grüezi miteinander an
Grüezi!
Hallo!
Hallo, grüßt euch, grüezi wohl.
Ich muss sagen, könnte jetzt so sagen, das ist so die Schweiz-Edition von Bandleben, aber das passt nicht so ganz, weil wenn man eure Musik hört, dann könnte das auch die, jetzt muss ich meine US-Bundesstaaten mal auf die Kette kriegen, aber so die South Carolina Edition oder so. Also ich muss sagen, als wir die Anfrage bekommen haben, so Baba Shrimps hatte mir nichts gesagt, aber ihr habt ja in der Schweiz einen Charterfolg auch jetzt gehabt mit eurer Single, richtig?
Genau, das aktuelle Album 3, das dritte Album, das ist auf Platz 2 in den Albumcharts eingestiegen. Und das ist so weit sind wir noch nie gekommen, insofern großer Erfolg.
Viel weiter kann man ja auch nicht mehr.
Ja, stimmt. Ist nur noch Evanescence war noch vorne dran.
Sehr gut. Also wir haben die zweitbeste Band der Schweiz sozusagen. Evanescence sind die beste Band der Schweiz zu Gast. Das freut uns natürlich. Und
ist auch schön.
Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe dann, bevor wir sozusagen nochmal ein bisschen auch erklären, wer ihr seid und was ihr macht, ich habe dann die Single gehört und ich habe mich heute nochmal damit dabei erwischt, dass ich einen Ohrwurm davon hatte. Und es ist tatsächlich
selten, dass das passiert.
Also, dass der Sound auch so funktioniert, ich habe geschrieben, es ist sehr abgeklärt und genau das ist es auch. Also es klingt auch irgendwie sehr amerikanisch. Es ist, ich würde sagen, stark Rhythm and Blues beeinflusst. In eurem Pressetext wird es eher so in die Richtung Folk, glaube ich, gedrückt. Folk und Pop. Ich habe jedenfalls an so Südstaaten Rhythm and Blues gedacht. Weiß jetzt nicht, wo liegt Zürich in der Schweiz? Ist das auch in den Südstaaten? Eher nicht,
das
ne?
Ist sehr südlich, Südschweiz.
Von okay, Hamburg komm. Aus gesehen, schon im Süden.
Ja, genau.
Sicher also südlich.
Meine Perspektive
das ist alles südlicher.
Hamburg, ne? da passt es schon, dass ihr eher Südstaatler seid. So.
Die da unten.
Genau. Ja, also wir in Hamburg sagen ja immer, alles südlich von der Elbe ist Bayern. Also das ist sozusagen. Die Version ist auch gut, ja. Also eigentlich alles, was südlicher ist als irgendwie 10 Kilometer von hier, ist sowieso das südliche Hinterland. Nein, aber das, ich muss sagen, das ist, wenn man euch eure Single, eure Album hört, dann denkt man jetzt nicht unbedingt, das ist aber so eine Band aus Zürich. Und dann fangen wir auch mal damit an, wer ihr überhaupt seid. Ihr könnt euch ja auch mal kurz vorstellen.
Ich fange mir hinten an, von der Bühne aus, vom Publikum aus gesehen, hinten am Schlagzeug. Im Nebel und im Strobo.
Die wichtigste Position.
Richtig, korrekt. Ich liebe diesen Podcast. Hallo, ich bin Moritz und ich bin Schlagzeuger von Baba Shrimps.
Und dann von ganz hinten nach ganz vorne. Ich bin Adrian, der Sänger von Baba Shrimps und spiele auch noch Gitarre nebenberuflich.
Ich bin der Luca, vor allem mit Keyboards aller Art beschäftigt, auf der Bühne und auch im Studio.
Ja, also auch als Trio unterwegs, finde ich auch interessant, als Trio auch so einen vollen Sound hinzubekommen, finde ich immer spannend. Ich meine, heute kann man natürlich sowieso technisch auch viel machen und so. Wo du gerade gesagt hast, du bist mit Keyboard und Instrumenten allerhand irgendwie beschäftigt. Wenn man jetzt eure aufgezeichnete Musik hört, wie viel passiert da, was ihr live entweder nicht machen könnt oder müsst ihr da live schummeln an Instrumenten?
Also es ist schon grundsätzlich die Idee bei uns, dass wir das Zeug wirklich live spielen. Wir spielen, ist jetzt ein bisschen technischer Antwort, aber wir spielen mit Ableton live im Setup drin. Wir spielen in dem Sinn mit Click, aber wir spielen ohne irgendwie Playback-Spuren, die dann irgendwie noch mitgehen. Und kurz gesagt zu sagen, übers Ableton Live habe ich mir einfach sehr viele Automationen gemacht, wo sozusagen auf Knopfdruck einfach zum Beispiel von Verse in den Chorus auf drei Synthes parallel die Patches gewechselt werden und so weiter. Also einfach so, dass ich einfach spielen kann und nicht irgendwie noch Zeit verbringe mit Knöpfe drucken, einfach wo keine Musik sozusagen dabei rauskommt. Und weil es bei mir noch so ist, ich bin eigentlich auch der Bassist der Band in meiner linken Hand, umso mehr ist es einfach ein Multitasking, was ich sehr gern mache, aber umso mehr gibt es die Automation im Hintergrund, wo sozusagen das ganze Spielen mehr Spaß macht und weniger einfach nur Knöpfe drucken ist.
Schon noch, ist eigentlich noch witzig, gestern hatten wir eine Probe für einen Livestream hier und da ist dir kurz das In-Ear, glaube ich, rausgeflogen und dann plötzlich musstest du kurz von den Tasten weg und nach hinten die Kopfhörer wiederholen und dann ist mir plötzlich aufgefallen, wie leer das ist, wenn nur Schlagzeug, Gesang und Gitarre. Das war mega schön. Schöner Moment.
Richtig schön aufgeräumt. Richtig schön minimalistisch.
Ja. Aber es ist schon
der
so.
Der Sound vom nächsten Album war geboren.
Es ist auf jeden Fall so, um auf deine Frage noch zurückzukommen. Wie du gesagt hast, also im Studio ist natürlich mit Layers und so sehr vieles möglich. Finden wir auch sehr spannend, da irgendwie einfach sozusagen für den Song möglichst die geilen Sounds und Layers zu finden, sei das extra viel oder extra wenig. Und im Prozess dann zu den Live-Versionen arbeiten wir auf jeden Fall auch mit viel halt Samples, die wir dann wirklich rausbouncen wieder von den Spuren bei Movo auf dem Drumpad, bei mir, ich habe auch so ein kleines Drumpad oder halt dann wirklich samplemäßig wieder reinhole in die Keys und dann sozusagen, das sind dann wirklich so Layers, wo eigentlich Original-Sounds mit angespielt werden und somit sozusagen die Essenz der Songs mitgenommen werden.
Cool. Ich habe gelesen, ihr macht das seit über 10 Jahren. Das ist auch so, wenn man tatsächlich in meiner Erfahrung, wenn man davon hört, dass Bands so Charterfolge haben, dann finde ich das immer wieder, dass es manchmal so Bands gibt oder Künstler allgemein, wo man so denkt, wo kommen die denn jetzt her? Auf einmal sind die hier riesengroß. Also ich hatte es damals mit Hertz zum Beispiel so, als die so, also in Deutschland waren die auf einmal, ich glaube, die hatten mal 2 Singles, die irgendwie in den Top 5 waren und dann war es wirklich im Radio so, jetzt abgesehen vielleicht vom totalen Popradio so, dass dann ein Hertz-Song kam, dann kam irgendwas anderes und dann kam ein Hertz-Song und ich dachte so, was ist denn hier passiert? Also haben die jetzt irgendwie ein riesen Werbebudget oder hat sich die jemand ausgedacht oder so? Und dann war genau das, was ich rausgefunden habe, nee, die haben das einfach knapp über 10 Jahre gemacht und auf einmal hat dann was funktioniert. Und dann hat's geknallt. Finde ich immer ganz interessant, diesen Effekt, und ich habe schon oft behauptet, in meiner Naivität auch, dass eine der wichtigsten Dinge, wenn man irgendwie eine Band betreibt, eine Musikkarriere betreibt, wahrscheinlich einfach das Weitermachen ist. Natürlich hängt es auch sehr davon ab, ob man gut ist oder nicht. deswegen sage ich Naivität, aber im Großen und Ganzen ist auch Konsistenz und Weitermachen ja sehr wichtig. Wie war das jetzt? Ihr habt auch ja schon sehr viel live auch gespielt, aber ich kann mir vorstellen, jetzt wo ihr sozusagen auch so wie ihr vorhin gesagt habt, ist das ja euer erfolgreichster Song oder euer erfolgreichstes Album, meine ich, in den Charts. Wie blickt ihr zurück so auf eure Bandkarriere? Ist das auch mit, ich sag mal, Qual verbunden? Oder gab es auch Zeiten, wo man das Gefühl hatte, hier geht jetzt nichts? Oder machen wir überhaupt das Richtige? Sollten wir nicht lieber DJ Bobo-Cover spielen oder so? Also einfach mal, beschreibt doch mal kurz euren Werdegang, einfach nur in so einem kurzen Abriss und ob das... Ja, habt ihr sowas auch gehabt, sage ich mal? Gab es auch schwere Zeiten bei Baba Shrimps?
Ja, voll. Also es gab ganz viele Zeiten natürlich bei Baba Shrimps in dieser langen, diesen vielen Jahren, wo es die Band schon gibt, gab es viele schöne Zeiten, natürlich auch schwerere Zeiten. Und wir hatten auch vor allem am Anfang auch viele Wechsel in der Band. Also wir haben als Duo angefangen, dann wurden wir immer größer, waren dann mal zu fünft. Und dann kurz bevor wir den ersten größeren Plattenvertrag unterschrieben haben, haben wir uns dann mussten wir uns verabschieden von unserem Gitarristen. Der war auch Gründungsmitglied. Das war sicher ein großer Schritt oder auch Schnitt in der Band, bevor es dann eigentlich richtig losgegangen ist. Gab es eben, wie du vorher schön gesagt hast, auch schon eine sehr lange Zeit, wo Baba Schrems überhaupt noch niemand gekannt hat. Aber es gab immer eine Dynamik und ich glaube, die hat, oder würde ich auch sagen, bis heute eigentlich auch mega viel damit zu tun, was die Leute untereinander, die Bandmitglieder, schaffen, für eine Dynamik zu generieren irgendwie. Und wenn die stimmt, wenn die Konstellation stimmt und man sich gegenseitig pusht und inspiriert und antreibt, dann kommen auch irgendwann die Leute dazu, glaube ich. Aber wenn nur die Leute da sind und es innerhalb nicht stimmt, dann flacht das auch wieder ab. Also glaube, das ist glaube ich, die große Konstante oder das große Glück, dass du Leute hast, die zusammen Musik machen wollen und die das alleine schon ein Ereignis, als Ereignis empfinden, das sie immer wiederholen möchten. Ich glaube, das ist das, was antreibt, irgendwie. Die große Konstante. Und dann kommen die Leute und sie gehen wieder und sie kommen wieder. So.
Aber im Prinzip, ja, es ist ganz interessant. Also wahrscheinlich ist ein sehr wichtiger Punkt, eben eine Konstellation zu finden, in der es funktioniert und in der auch alle irgendwie an einem Strang ziehen, ne? Also die Ziele auch klar sind und so. Als ihr, habt ihr noch Gründungsmitglieder dann überhaupt?
Nur noch ich.
Okay, als du mit Baba Shrimps gestartet hast, dachtest du da, dass ihr mit dem Album mal auf Platz 2 der Schweizer Charts kommt?
Also ich glaube, ja, so der Traum oder die Hoffnung war natürlich immer sozusagen der Bubentraum, natürlich groß zu werden und mit der eigenen Musik die ganze Welt zu bereisen. Ich glaube, der war schon lange da, auch bevor man die ersten Bands gegründet hat, oder das spielte immer ein bisschen mit, aber wirklich daran geglaubt oder das konkret als Ziel gehabt zu haben, das kam, das war am Anfang, glaube ich, noch nicht da, oder da ist ganz viel Naivität irgendwie und einfach mal ausprobieren, und das kam dann irgendwie Schritt für Schritt. Ich glaube, war alles nie, ja, man denkt immer nur bis zum nächsten Gig am Anfang. Und irgendwie auch jetzt noch, man denkt ja nie so in großen 5-Jahres-Zielen oder so, wie vielleicht in einer Firma, sondern man hat den nächsten Song und dann denkt man, wie bringt man diesen Song in den Proberaum und dann wie ins Studio und wie kann man ihn live aufführen, und dann sind die Visionen irgendwie kürzer so.
Also
aber klar, der Traum ist natürlich, der war schon in der Kindheit da, sage ich mal so.
Was wahrscheinlich auch ein Schlüssel ist, um dann irgendwie dahin zu kommen. Jetzt muss man sagen, ich habe ja auch einen Promo-Text bekommen. 2020 war ja jetzt nicht das einfachste Jahr für Bands, um irgendwas zu machen. Und so wie sich das liest, ist aber Baba Shrimps da irgendwie die absolute Ausnahme. Und da habe ich eine große Frage. Und zwar, habt ihr eine Livestreaming-Tour gemacht? Steht da drin. Und dann frage ich mich ja, wenn wir früher Konzerte veranstaltet haben, dann haben wir natürlich geguckt, dass wir nicht in Hamburg und dann in der nächsten Stadt 10 Kilometer weiter gespielt haben und dann nochmal 10 Kilometer, weil dann kommen ja die gleichen Leute, beziehungsweise dann kommen sie nicht. Das Gefühl bei Streaming, also bei Streaming-Konzerten habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man die zu oft macht, dann kommt vielleicht irgendwann keiner mehr. Wie macht man denn eine Live-Streaming-Tour?
Also das war gekoppelt an einen Single-Release vom Song Galileo, der ist auch auf dem neuen Album drauf. Und der Song, da geht es eigentlich um die Sternenthematik. Zwei Leute sind auf einem verschiedenen Punkt auf der Erde, sehen sich in dem Sinne nicht, aber fühlen sich verbunden über die Sterne drumherum. Und in diesem thematischen Kontext haben wir drei Livestream-Konzerte gespielt, alle von einem speziellen Ort aus. Ich glaube, das war so die erste wichtige Überlegung, dass wir sagen, wir machen nicht einfach drei Livestreams irgendwie aus dem Bandraum oder aus der Küche oder aus dem Studio, sondern wir wollen irgendwo hingehen, wo wirklich das Galileo-Sternen-Thema omnipräsent ist. Und da waren wir einerseits in einem Planetarium in Luzern, haben da mitten im Planetarium gespielt. Über uns war sozusagen die animierte Kuppel und wir sind da von der Erde aus zum Mars und zum Mond geflogen, am Schluss noch in die Galaxien geschaut. Also das war wirklich ein Happening, wo dann auch der Planetariumsleiter sozusagen zu Wort gekommen ist. Es gab eine Interaktion mit den Fans zu Hause. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, oder es war immer das Ziel, die jeweiligen Orte nicht nur einfach so ein bisschen zu bespielen, sondern wirklich integrativ mitzunehmen. Dann beim zweiten Mal waren wir auf dem Jungfraujoch, das ist der höchste europäische Gipfel, sozusagen so nah bei den Sternen, wie man eigentlich sonst nicht ist. Auch da gab es einen Gast, Olympiasieger, Can Simmen, der war auch da, also da hatten wir nochmal einen anderen Kontext natürlich, der auch sehr spannend war, einfach vom Gast her. Und dann das letzte Konzert war in Zürich in der Sternwarte. Das war auch sehr schön, weil es war wie nochmal so der, wie soll ich sagen, so die analoge Version vom Planetarium, wirklich nochmal so das alte Gebäude aus 18, weiß ich was, und das riesige 5 Tonnen schwere, oder wie schwer war das Teleskop? Noch schwerer? Ich weiß gar nicht mehr.
50 Tonnen.
Ja, einfach mega schweres altes Teleskop da drauf und so ein richtiger Sternwarten-Nerd, der uns dann da live erklärt hat, wie das ganze Ding funktioniert. Ja. Und da konnte man so zum Beispiel dann auch mit der Kamera wirklich durch das Teleskop schauen. Und ich glaube, so war das die Idee, dass es wirklich drei unterschiedliche Locations sind, drei unterschiedliche Geschichten des Abends. Und da gab es durchaus auch in unserem Fanbereich Leute, die alle drei Gigs geschaut haben.
Ja. Und im Planetarium ist der. Ich wollte nur noch sagen, du bist ja Drummer, Jan, oder?
Ja, das stimmt.
Genau, im Planetarium ist der beste Drumroom, den du haben kannst für Studioaufnahmen. Nicht im Planetarium, in der Sternwarte, ja, in der Urania. Das ist so eine Kuppe und die Drums haben noch nie so gut geklungen wie da. Also unser nächstes Album nehmen wir die Drums dann in der Sternwarte auf. Ja.
Das ist bestimmt geil. Was ich gerade noch sagen wollte, ist einfach unfassbar. Ne? Die Jungs gehen auf den Gipfel, streamen da ein Live-Konzert, ja? Und ich freue mich, wenn ich auf Tour auf der Autobahn mal ein bisschen Edge habe, weißt du, damit ich mal ein Bild versenden kann.
Ja gut, das ist halt in Deutschland. Also außerhalb von Deutschland gibt es halt Internet. Das ist der Vorteil. Das ist
unglaublich.
Ja, das ist auf jeden Fall irre. Also ihr seid ja schon bekannt quasi für so Aktionen auch. Und klar, so schafft man es dann eben, dass die Leute das auch interessant finden. Genau, und jetzt habt ihr ja auch schon sozusagen die nächste crazy Aktion zur Single 23. Sucht ihr ist das noch aktuell, dass ihr die noch sucht? 23 verschiedene Pianos?
Wir haben sie schon gefunden.
Ihr habt sie.
Ja, wir haben sie. Aber das war die Aktion, ja. Aber die ist jetzt gerade zu Ende. Jetzt kommt gleich das Video dann. Und wir haben wirklich 23 verschiedene Pianos in Anführungszeichen oder Tasteninstrumente. Da war auch eine Orgel dabei, eine alte Kino-Sample-Orgel, eine Kirchenorgel, alles mögliche, ein ganz kleiner Synthesizer. Aber wir sind einmal durchs Land getingelt und haben die verrücktesten 23 Tasteninstrumente gesucht, privat und öffentlich, und haben da 23 Mal den Song 23 gespielt.
Habt ihr den dann zusammengeschnitten?
Ja, genau, es gibt jetzt so einen Zusammenschnitt, ja, mit allen 23 Pianos. Voll.
Sehr cool. Jan.
Johnny.
Hast du was?
Ich bin ein bisschen platt.
Hast du was für mich? Du bist erschlagen, ne?
Ich fühle mich gerade schon wieder schlecht. Einmal mit dem Internet auf dem Gipfel fühle ich mich schlecht.
Verständlich.
Und dann, dass die so kreativ sind und wir sind halt einfach so dumm und tingeln von Club zu Club. Wir freuen uns, wenn wir einen Kasten Bier kriegen.
Genau, wir freuen uns, wenn wir auf dem Boden schlafen dürfen, ne?
Hier wird nicht geschlafen.
Ja, genau, das ist der Trick.
Genau. Das neue 24-Stunden-Stream-Konzert, keiner darf schlafen.
Jetzt bringst du die Jungs auf Ideen, ne? 23 und jetzt 24 dann.
Ja, fuck.
23 Hours könnte man ja auch dann.
Sehe es schon kommen.
Wie ist es denn in der Schweiz? Ist es schon absehbar, wann und wie ihr wieder touren dürft, live spielen dürft?
Voll, wir haben jetzt, also erste gibt's schon wieder erste Öffnungen, also man kann eigentlich Konzerte wieder spielen, in Innenräumen nur mit 50 Personen, und die müssen dann alle, die dürfen nicht stehen, müssen sitzen, dürfen nichts konsumieren, aber die dürfen zuhören, und dann draußen unter freiem Himmel sogar schon mit 100 Personen. Und jetzt, unser Bundesrat hat auch angesagt, dass er das noch mehr öffnen will für den Sommer, glaube ich, bis 1000 oder sogar 10.000.
Ich glaube, ab Juli ist dann nochmals ein großer Schritt irgendwie rauf, ja.
Ja. Also
und
die
da wollt ihr auch was machen? Ja. Ihr wollt dann auch sofort wieder live spielen?
Voll. Also es ist schon die Idee. Es ist jetzt noch ein bisschen unklar, was genau passiert. Also viele herkömmliche Veranstalter und Festivals, die haben eh schon abgesagt und so, aber es sind natürlich neue Sachen am Entstehen. Wir sind auch eine neue Tour am Planen, so hybrid, also eine Mischung aus Streaming, Fernsehsendung, aber auch live, wo wir auch draußen spielen werden, an Orten, wo es sonst keine Konzerte gibt, immer in der Natur, wo wir dann das ganze PA und die ganzen Instrumente da irgendwo auf einen Berggipfel oder auf einen See bringen, auf ein Schiff und dort Konzerte veranstalten werden. Natürlich in kleinerem Rahmen, mit wenig Leuten, aber da wollen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Diesen
wieder
Sommer.
Ganz spezielle Events sozusagen.
Ja, und wieder fühle ich mich schlecht. Ja, Jan, was habt ihr denn so Außergewöhnliches gemacht? Ja, wir haben mal auf dem Kreuzfahrtschiff gespielt.
Wow. Immerhin.
Ja, es ist gegen die Overachiever von Baba Shrimps. Steht man halt doof da, ne? Das ist wirklich nicht so gut.
Auf dem Schiff waren wir auch im Sommer. Im Sommer haben wir ein Schiff auf dem Vierwaldstättersee gekentert und sind geentert und sind mit 50 Leuten, das war damals, konnte man noch mit 50 Leuten Konzerte machen, sind wir da, haben wir eine musikalische Rundfahrt gemacht auf unserer Ferientour. Da haben wir auch auf dem Schiff, aber auch auf an anderen Orten viel draußen gespielt, ebenfalls an Orten, wo sonst keine Konzerte stattfinden, hatten wir jeden Abend einen anderen Hintergrund, mal malerische Berge, mal den See. Das war auch gut, um ein paar tolle Fotos zu schießen, anstatt immer jeden Abend in einem anderen schwarzen Club mit dem gleichen Hintergrund. Das hat gut Content gegeben, auch für die sozialen Medien.
Das stimmt.
Und schon wieder Salz in der Wunde.
Darf man nicht vernachlässigen. Sieht halt, ja, bei uns sieht man nur, ob wir uns an dem Tag schlechter oder besser geschminkt haben. So. Der Club ist meistens eh schwarz, wie du sagst. Ne? Also die Boxen sehen dann ein bisschen anders aus. Das stimmt. Das ist schon geiler, wenn man dann echte Landscapes da hat.
Habt ihr denn euer Album, was jetzt so hoch geschartet ist, auch schon bespielt? Oder warten die Fans und Musikfreunde jetzt darauf, dass sie das endlich mal live erleben dürfen?
Also wir haben einige Songs schon vorher als Single rausgegeben, ich glaube vier Singles, ja. Übers letzte Jahr, und wir haben dann bei diesen Aktionen auch immer schon auf jeden Fall die Singles gespielt, und aber auch ein paar Songs vom Album, aber es sind sicher, ich würde sagen, die Hälfte der Songs wurden eigentlich live noch nie aufgeführt.
War das absehbar, ja, dass dieses Album so ein Erfolg wird, oder war das für euch jetzt auch sehr überraschend?
Schon eher überraschend. Ich glaube, das zweite Album war auf Nummer 6, glaube ich, so. Ah. Aber jetzt war eh alles anders wegen eben ganzer Pandemie und so. Wir wussten nicht, wir konnten ja auch nicht live spielen, und das Live-Spielen ist ja eigentlich die wichtigste Promo-Maßnahme, sage ich jetzt mal so, damit die Leute überhaupt von uns erfahren, damit die kommen, damit die CDs kaufen, damit die ein Erlebnis haben, damit wir die Leute treffen. Das ist alles weggefallen. Darum wussten wir sowieso nicht, wie wird das aufgenommen? Haben die Leute überhaupt Lust, Musik zu hören, wenn sie es live nicht gehört haben und so weiter? Darum sind wir mega natürlich positiv überrascht.
Ja, es gibt schon auch mega viel so Bands, jetzt gerade mit Hecht oder so hatten wir auch größere Schweizer Band, die haben eigentlich auch ein Album, meinte ich zumindest, einigermaßen fertig oder so in den finalen Stadien, und da gab es auch mit ihnen oder auch mit anderen Acts schon oft auch die Diskussion, kann man, sollte man überhaupt in der Pandemie etwas veröffentlichen oder macht man einfach aus dem ganzen Album einfach nur einzelne Songs immer, jeden Monat dafür irgendwie eine Story oder einfach warten. Und da ist bei uns sicher auch einfach der einerseits durch die Ideen, die wir hatten mit den Livestreams und mit den speziellen Konzerten, von denen wir vorhin sprachen, hatten wir auch so ein bisschen eine andere Grundlage, wo man zumindest sagen konnte, ja, wir sind eigentlich immer aktiv und bei uns geht eigentlich auch was. Und insofern hatten wir jetzt auch nicht das Gefühl, dass man jetzt unbedingt nochmals irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lange auch immer noch warten muss. Aber wir waren natürlich ganz anfangs eigentlich auch noch etwas früher dran und hatten schon auch 2-3 Monate, um mal kurz nochmal zu schauen, was machen wir jetzt und was ist die geile Idee. So.
Ihr hattet ja vorhin gesagt, also die meisten oder die Hälfte der Songs etwa hat live auch noch nicht stattgefunden. Das heißt, unter Umständen können die Leute sich dann ja, wenn es wieder losgeht, auch auf mehr neues Live-Material sozusagen freuen. Das Album ist jetzt im März 2021 rausgekommen, ich glaube am 26., ne? Also vor einem Monat etwa. Ja. Das heißt ja, aber das Album ist jetzt schon ein paar Tage länger fertig. Und ich kenne das so, dass wenn das Album fertig ist, ist das ja erstmal irgendwie so ein Riesenberg, den man gestemmt hat. Wie ist das für euch? Denkt ihr jetzt schon ans nächste Album? Habt ihr schon die ersten neuen Ideen? Und ich meine, es ist jetzt erst ein Monat, aber wie gesagt, ich weiß, wahrscheinlich habt ihr das ja nicht ganz knapp nur abgegeben beim Presswerk. Also bei uns, wenn wir ein Album machen, dann liegt das irgendwie dann aus irgendwelchen Gründen doch immer noch mindestens ein halbes Jahr, bis das wirklich rauskommt. So.
Also ich glaube, wirklich im Studio fertig ist es schon auch, sind wir ungefähr vor einem Jahr geworden, oder?
Ja.
Ich muss sagen, dann ging es in Mix. Also fühlt sich auf jeden Fall auch nicht so an, als wäre das erst gerade fertig geworden. Es liegt schon ein bisschen länger und ich glaube, es ist auch ein Grund, dass wir gesagt haben, unter anderem, das geht jetzt muss auch jetzt raus. Auch raus. Ja.
Schon weil irgendwann keine Lust mehr auf die Songs, ne? Dann muss das Album
ja,
jetzt auch raus.
Ja, es wird dann wie genau, es wird dann wie zu alt, alles irgendwie. Vor einem und vor allem ist es neu und es gibt dann umso größer dieser Gap ist, hast auch noch was
Komisches. Ja, voll.
Und es muss auch mal raus, damit man etwas Neues anfangen kann. Also ich finde es auch noch schwierig, wenn das Album schon im Kasten ist, aber noch nicht released, gibt's wie noch irgendwie bei mir meistens keine Ideen für neue Songs. Ja. Und es muss mal raus in die Welt und irgendwie die Leute müssen das hören, das muss sich ein bisschen verselbstständigen und erst dann kommt dann wieder neues Material.
Ja, beim Live-Spielen passiert ja meistens auch noch was, ne? Also voll, dass man dann voll, mega, die Songs mega. Vielleicht auch nochmal anders fühlt und anders. Bei uns ist es auch meistens so, dass wir die Songs dann auch live meistens nach einer Zeit immer ein bisschen anders spielen und so und dann verändert sich dadurch auch was und man kommt auch auf neue Ideen durch das voll. Repetitieren des Materials.
Richtig.
Voll.
Wie ich als Musikwissenschaftler es sagen würde.
Herr Johnny. Wie ist es als Schweizer Künstler? Schielt man dann so ein bisschen in andere Länder zwecks Tour? Weil, machen wir uns nichts vor, die Schweiz ist jetzt nicht das größte Land. Da hat man irgendwann alles abgegrast, was so relevant ist. Plant man da als Schweizer Künstler auch mal nach Österreich oder Deutschland oder Italien zu gehen? Oder habt ihr das geplant? Habt ihr das vielleicht schon gemacht?
Voll, also mit dem letzten, eigentlich auch mit dem ersten Album, ersten beiden sind wir schon immer wieder beispielsweise nach Deutschland gekommen und haben da so Tours gespielt, aber ganz natürlich sehr klein und so do-it-yourself-mäßig. Selber gebucht über eigene Kontakte und dann ist was dazugekommen, aber wir sind immer wieder 2-3 Wochen in Deutschland unterwegs gewesen, haben das auch immer wieder gesucht und genossen. Und das letzte Album haben wir auch in London aufgenommen, sind wir auch in England selber am Touren gewesen. Dann hatten wir noch einen Olympiasong für die Schweiz, der für die Winterolympiade in Pyeongchang in Südkorea war. Das war 2018 und da hatten wir die Möglichkeit, 2 Wochen durch Südkorea zu touren. Das haben wir noch mitgenommen. Also natürlich jede Möglichkeit, die sich da ergibt, haben wir mitgenommen. Und das sind sicher mega schöne Erfahrungen, aber auch lehrreich, glaube ich. Mal vom eigenen Publikum wegzugehen, in eine andere Kultur, schauen, wie da die Musik ankommt. Und aber das war immer mega, mega schön und ich glaube, wir freuen uns jetzt nach diesem Jahr umso mehr, das auch mit dem dritten Album wieder zu tun.
Wie unterscheidet sich dann das deutsche Publikum vom Schweizer Publikum? Gibt es da einen Unterschied?
Gibt schon Unterschiede, ehrlich sagen, ja. Ehrlich sagen? Ja, gibt es Unterschiede, große.
Was denn?
Große. ich würde sagen, die Deutschen sind schwieriger zu knacken, aber wenn sie es denn mal gut finden, dann zeigen sie es auch eher. Dann können sie sich so richtig gehen lassen und dann wollen sie nicht mehr aufhören. Mhm. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Und der Schweizer, der bleibt so stabil, sagt, ja, doch, finde ich gut, gefällt mir. Aber er kommt auch nie in eine Ekstase rein.
Ja, genau.
Und die Deutschen sagen dann eher auch, wenn sie es nicht gut finden, dann sagen sie das auch. Können sie dann auch nicht für sich behalten. sind auch weniger diplomatisch. Aber wenn sie es dann gut finden, dann sind sie auch richtig begeistert so.
Ja.
Also ich hatte in der Schweiz, oder wir meiner Band hatten auch in der Schweiz schon den Effekt von, dass das Publikum eher so steht und wir da irgendwie die mit Lärm bewerfen und dann dann nach der Show kommen dann so zig Leute und sagen, war richtig geil, echt super. ich glaube, ein Mädchen meinte auch, das war eines der besten Konzerte, was ich je gesehen habe. So. Und live steht sie dann da halt, ne? So. das stimmt. Habe ich auch, also die gibt's natürlich auch in Deutschland, die Leute, aber ist mir in der Schweiz auch schon aufgefallen, dass da auf jeden Fall nicht so schnell irgendwie die Moshpit losgeht. So.
Mhm.
Bisschen schon dann, aber nicht ganz so einfach.
Ja. Wie war das in Korea? Sind die da ähnlich verhalten, wie man so sagt, oder?
Also Südkorea war halt sehr speziell für uns, weil wir da wirklich auch noch ziemlich im Kontext von den ganzen Olympiaden, Olympischen Spielen da waren. Da haben wir dann auch im House of Switzerland gespielt. Das ist aber eigentlich, das war so am Fuße der Skislalomlinie oder irgendwie sowas. Mhm, und da gab es nebendran natürlich dann das House of Germany und House of United States und bla bla bla. Also, und das war aber natürlich so ein bisschen ein eigener Campus auch da, wo wir da gespielt haben. Das war mega, mega geil, weil halt all die Leute für die war das auch alles ein spezielles Ereignis und so kamen da irgendwie 100, 200 Leute zusammen, die alle noch nie da waren und alle waren irgendwie super excited. das war mega, mega schön. Wir waren dann aber am gegen Ende der Reise, also vorhin waren wir noch in Seoul und hatten da ein Unplugged-Video aufgenommen, das gibt's auf YouTube zu sehen, vom Song Undercover, vom letzten Album. Und da hatten wir innerhalb von 2-3 Tagen eine Kollaboration mit Tänzerin gemacht. Und da im Video spielen wir eine Unplugged-Version vom Song. Parallel dazu wird getanzt. Und das war für mich auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht so schnell vergessen werde. So mit den Leuten da zu arbeiten. Und da fand ich schon, da hat man, also gab es keinen Clash of Culture, aber das hat man schon gemerkt, das waren in dem Sinne auch Künstler, Tänzer, aber es war schon eine andere Art, eher fand ich vorsichtig einerseits, aber andererseits war ich auch einfach mega geflasht vom Einsatz. So. Mhm. Wir haben den dann irgendwie mal über 2 Kontakte, konnten wir den kurzen Demo schicken, so gesagt, ja, circa so tönt das. Und dann einen Tag später waren wir da noch im Probelokal, im 12. Untergeschoss, irgendwo in einem riesen Tower. Und da ist einfach Full Blast unsere Demo gelaufen und irgendwie 15 Mädels und Jungs, die einfach voll am Shaken sind. Und das war dann plötzlich so, okay. Geil. Also das war dann wiederum, der Einsatz war mega geil. So.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr coolen Experience. Das Video sieht auch sehr gut aus, tatsächlich. Ich habe es jetzt hier gerade mal geöffnet und durchgeskippt. sehr, sehr schöner Look auch. Wo du gerade auch so gesagt hast, so Culture Clash. Ich habe ja schon behauptet, dass eure Musik sehr amerikanisch ist. Seht ihr das auch so? Oder ist das, also ich würde behaupten, es ist so amerikanisierte Musik quasi. Oder es ist einfach schon sehr amerikanisch, so. Oder würdet ihr jetzt sagen, dass ihr in einer Schweizer Pop-Volksmusik-Tradition steht und es zufällig englischsprachig ist.
Also wie DJ Bobo quasi.
Eigentlich ist es wie DJ Bobo. Also ist das nur so meine Wahrnehmung oder ist das bewusst, hört ihr viel sehr amerikanische Sachen oder ist das mehr so Zufall, dass das so da reingeflossen ist?
Also ich habe tatsächlich viel so als Jugendlicher viel so amerikanische Blues und Volkssachen gehört. Aber ich selber, wenn ich heute Baba Shrimps höre, höre ich das stellenweise noch raus, aber ich würde nicht sagen, dass es so ein Riesen... Das wäre jetzt nicht die erste Assoziation, die mir in den Sinn kommt. Ich bin natürlich da auch nicht in dem Sinn neutraler Beobachter. Aber durchaus, also spannend. Finde das eigentlich schön. Finde das schön. Hat schon, sicher von den Songs, hat sowas für mich so ein bisschen Country-mäßiges. Und ich höre viel solche Musik, auch heute noch. So amerikanische Folk-Country-Sachen. Und du hast vorher gesagt R&B.
Ja, also nicht so wie 90s R&B, sondern eben wirklich Rhythm and Blues, also so Memphis, was gab's da so, auch so ein bisschen so Bluegrass oder so Einflüsse, aber 23 hat auch so ein, dieser Beat hat auch so
mit den Horns und so.
Dieses Schleppende, irgendwie so ein bisschen genau die Horns dazu, also das hat schon so ein, das könnte, also das nächste Swing. Album könntet ihr dann auch in Memphis aufnehmen und den Kreis quasi ganz schließen zu dem Thema.
Also ich finde das eben eigentlich schon noch schön, das Rhythm Blues, also gerade in dem Kontext, wie du es jetzt gerade erklärt hast, weil wir haben uns schon für das dritte Album auch so ein bisschen vorgenommen, zurück zu den Basics, so gewissermaßen. Also beim zweiten Album Road to Rome ist eigentlich sehr viel vom Songwriting und dann auch Studioprozess irgendwie in der DAW passiert. Und das war auch sehr, sehr spannend. Und das Produkt davon wurde gezwungenermaßen so ein bisschen elektronischer, ein bisschen produzierter, vielleicht auch experimenteller, könnte man sagen. Und für das dritte Album war das eigentlich eine relativ bewusste Entscheidung, weil wir nach 2,5 Jahren wirklich Live-Touren einfach uns auch als Band wie nochmals neu gefunden haben, dass wir gesagt haben, so, und jetzt haben wir so viel miteinander gespielt, diese Energie, die wollen wir so ein bisschen in den Fokus stellen vom dritten Album. Und ich glaube, insofern ist so ein bisschen die, im besten Sinne des Wortes, so die Rumpelband auch wieder viel mehr ins Zentrum gestellt. Und klar, ist es wieder ausproduziert, aber gerade zum Beispiel der erste Song Runaway und so, da gibt es wirklich dann B3-Orgel-Solo und Drums, die richtig rein fräsen und so. Also die ist dann durchaus sehr bandig, der Approach. Und das macht für uns mega Bock, das so da drin zu haben.
Es war eben auch mein Eindruck, dass das sehr, alles, was ich jetzt gehört habe, klang so sehr für mich so nach, also handgemachter Musik, ne? So genau wie du sagst, wenn die Sachen davor eben automatisch elektronischer sind, weil man mehr einfach in Software arbeitet, dann hört man das hier auf jeden Fall, dass das irgendwie. Und Rumpeln finde ich einen sehr schönen Begriff dafür. Also gerade diese Rhythmiken, dieses leicht, also dieses schleppend wirkende und so, das ist, ja, Rumpeln ist eigentlich schön. Rumpeln and Blues, quasi.
Ja, genau. R&B, ja, stimmt.
Ja, ist so komisch, ne, der R&B-Begriff, es stimmt, ich hätte dann, also, wenn man nur R&B sagt, dann denkt man oft an so, 90s, Usher und so.
Ja, yeah, so R. Kelly und so, oder? Ja.
Und so, yeah. Ne? So, aber eigentlich ist es ja, Rhythm and Blues ist ja eigentlich klassische Rockmusik von damals, aber wenn man heute Rock sagt, meint man ja auch wieder was ganz anderes als Elvis und Miles Davis oder irgendwie sowas.
Und zwar Nickelback.
Unsere Lieblingsband. Nein, und das ist ganz lustig, weil es gerade gibt es so in der deutschen Rapmusik, in der deutschen Rap- und Trap-Musik so die aktuelle Generation von jüngeren Künstlern wurden teilweise von der Musikpresse werden die gerade als New Wave bezeichnet. Und das ist ja schon wieder auch so ein Bockspring irgendwie. New Wave ist eigentlich so 80s und frühe 90s suizidale Elektropop-Musik so.
Ja.
Fand ich auch ganz komisch. Und dann ist Neue Deutsche Welle war dann ja auch einfach nur eine Übersetzung von New Wave. Also diese Begriffe sind teilweise auch ein bisschen, man sagt ja manchmal auch, man soll die Sachen nicht so in Schubladen stecken. Noch schwieriger wird's, wenn die Schubladen teilweise die gleichen Namen haben.
Ja.
An einem anderen Schrank, so. Aber es hilft natürlich, irgendwie Sachen einzuordnen und, ja. Auf jeden Fall würde ich auch sagen, ihr macht Pop, dafür ist es halt poppig und eingängig genug. Da finde ich nochmal ganz interessant, wir haben da vorhin irgendwie schon viel drüber geredet, aber wie ist das auf dem Schweizer Musikmarkt, wenn man sich jetzt so die Konkurrenz anguckt in den Charts? Da wird ja wahrscheinlich nicht nur DJ Bobo drin sein. DJ Bobo und Loredana wird mir noch einfallen, die ist wahrscheinlich groß. Aber ist das so, würdet ihr sagen, dass so euer Sound und so Bands wie ihr es seid gerade auch im Trend seid? Also seid ihr da jetzt neben vier anderen Folk, Rock, Pop-Bands oder ist das schon ein bisschen außergewöhnlich, dass ihr da so weit oben seid?
Also ich glaube, dass wir uns in der Schweiz, also wenn man jetzt sagt, messen mit der Hörerschaft oder so, oder Anzahl Streams oder so, messen wir uns mit der ganzen Welt, mit unserer Musik, einfach rein vom Stil her. Da gibt es sicher noch Schweizer und Schweizerinnen, die gerne Mundartmusik hören und die auch das Gesicht dann dazu sich besser merken können, als wenn man jetzt so wie wir eigentlich internationale Musik macht. Wenn man internationale Musik macht, dann geht das irgendwie in den gleichen Topf und viele Leute wissen auch oft nicht im Radio, wenn das jetzt kommt, dass ob es jetzt eine Schweizer lokale Band ist oder eine wie du so schön sagst, Rhythm and Blues Band aus den USA. Also es ist wie, ja, ist, ich glaube Mundart ist ein großes Thema halt in so einem Gefäß oder einem kleinen Land, lokal ist auch eine Spezialität der jeweiligen Region oder des Landes und das das ist ziemlich groß, auch in der Schweiz, Mundartmusik.
Mhm, okay. Aber das ist ein guter Punkt. Also wenn ich jetzt einen Song von euch im Radio gehört hätte und da hätte jemand behauptet, das wäre auch vielleicht eine britische Folk-Indie-Band oder so oder eben was Amerikanisches, dann hätte ich es auch sofort geglaubt. Man hört ja auch keinen Akzent bei dir raus. Also das, zumindest ich nicht. Also, ja. Bei uns war das ja so, dass ich habe auf unserem ersten Album noch einen relativ starken deutschen Akzent gehabt und habe auch immer, also wir machen auch englischsprachige Musik, amerikanische Musik machen wir und ich habe immer gesagt, naja, es ist auch irgendwie, wir sind halt Deutsche und dann finde ich das auch nicht schlimm. So, die Engländer und Amerikaner haben auch alle einen anderen Akzent, je nachdem, wo sie wohnen, ne? Am Ende, speziell die stört's gar nicht, so. Nur einen anderen Hamburger würde das stören, wenn er hört, dass ich Hamburger bin, ne? Und dann habe ich beim zweiten Album auch, glaube ich, gar nicht bewusst, aber irgendwie ist das da weniger. Da habe ich weniger Dialekt oder Akzent. Und dann hat tatsächlich ein Booker, Befreundeter, hat dann gesagt, dass er das total schade findet, weil er fand immer, er fand das bei uns immer gut, dass wir so, also vorher fanden die Leute es immer schlecht und auf einmal haben sich drüber lustig gemacht, gesagt, wir wären die Metal-Scooter und dann auf einmal hat er mir dann erzählt, nee, eigentlich finde ich das schade so, wir haben unser Alleinstellungsmerkmal verloren, weil wir nicht mehr deutlich klingen, aber bei euch würde ich auch, aber vielleicht, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie ein Schweizer-Deutscher englischer Akzent ist, von daher, vielleicht höre ich den auch noch nicht.
War aber schon auch Thema bei uns, ich weiß noch, wo mir bei Sony unterschrieben hat, hat sich die Platten Labelchefin höchstpersönlich gemeldet und die hat gesagt, ja, der Akzent ist, die Songs sind gut, aber der Akzent stimmt noch nicht.
Okay.
Das weiß ich noch, das war eines der ersten Feedback. Und ich hatte früher noch viel, war der Akzent noch viel britischer.
Ja, das stimmt.
Wenn man die Demos von ganz früher anhört, weil ich das so cool fand und ich wollte irgendwie britisch tönen und das wurde mir dann ausgetrieben.
Man kommt in so komische Überlegungen auch, ne, so ob man dann so, muss ich jetzt can't singen oder can't? Nachher stimmt das nicht zum nächsten Song, wenn ich da das Wort wieder ausspreche, weil man ja so faken muss. Also eigentlich müsste man erstmal quasi 5 Jahre in Amerika oder England leben, um den so sich anzugewöhnen oder da am besten Englisch gelernt haben.
Aber es ist spannend, dass das auch, dass du das so jetzt sagst, dieses Beispiel, dass das bei euch auch ein Thema war. Ich dachte immer, dass sowas Schweizerisches, dass immer die Schweizer Bands wollten immer, das war höchste Priorität, dass man nicht hört, dass sie Schweizer sind, sozusagen. Und, ich kann eigentlich dieses noch nachvollziehen, zu sagen, ja, es gibt ja auch viele internationale Bands, die dann auch einen gewissen Akzent haben, das auch noch Charme hat. Zum Beispiel Phoenix, diese Franzosen, und die haben auch so ein französisches, englisches, das ist eigentlich mega Trademark.
Gibt bestimmt Franzosen, die das total scheiße finden. Ja, man sagt ja auch, dass der Prophet nichts zählt im eigenen Land, beziehungsweise im Englischen gibt es Familiarity breeds contempt, also quasi, dass du, wenn du jemanden gut kennst, dann wirst du lernen, ihn zu hassen. Ja. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich dieses, dass wir lieber, also vielleicht gibt es Leute in der Schweiz, die ein Baba Shrimps, wenn die sich die als amerikanische Band vorstellen, würden sie die besser finden, als wenn sie wüssten, dass es Schweizer sind. Also so dieses, was so nah an einem ist, das ist irgendwie immer schlecht. Möglichst einfach behaupten, dass man nicht von da kommt. Aber die Schweiz ist ja nicht so groß, das heißt, überall anders kommt ihr ja aus einem anderen Land und geht das ja. Eigentlich ja auch ganz praktisch. Jetzt haben wir tatsächlich fast eine Stunde schon geschnackt. Schon fast durch. Das heißt, um sozusagen ein bisschen, jetzt haben wir ja hier so geplaudert und um jetzt nochmal ein bisschen Inhalt und wie soll man sagen, so wirklich ja Wertigkeit in die Sendung zu bekommen, brauche ich jetzt natürlich noch eine Frage von Jan.
Da bin ich genau der richtige Ansprechpartner. Würde ich sagen, ne? Ja, ich kann ja meinen Klassiker wieder rausholen aus meiner Fragekiste. Und zwar, angenommen, die Pandemie ist irgendwann mal vorbei und ihr dürft wieder richtig tolle Konzerte spielen und seid so auf Tour und spielt und spielt und spielt. Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr von der Bühne kommt?
Das vorher erzählt von einem Kasten Bier, den ihr immer als Gage bekommt.
Immer.
Das, wenn es richtig gut gelaufen ist.
Das ist schon immer ein schönes Gefühl, wenn das Konzert vorbei ist. Der Gang in Backstage, der Griff zum Kühlschrank, drei große Bier rausholen, öffnen, anstoßen und dann beginnt der Abend.
Sehr schön. Fast poetisch.
Was mit den anderen beiden? Was macht ihr?
Ich hatte so eine Zeit lang, hatte ich so einen Tick, überall, wo es irgendeine Dusche gab, wollte ich nach dem Konzert immer duschen, weil ich irgendwie, irgendwie einfach so, weil es war so ein bisschen Luxus, irgendwie ein totaler Nonsens, also nicht Nonsens, aber irgendwie.
Duschen allgemein.
Ja. Eine warme Dusche nach dem Auftritt, also ich kann das total nachempfinden.
Aber irgendwie, ich fand es einfach immer, ja, das ist irgendwie so ein bisschen geiler als halt sonst irgendwo und dann muss ich das immer ausnutzen. Wenn es das mal wieder gibt, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Oder in der Schweiz gibt es halt auch noch oft die Konzerte in der Nähe eines Flusses oder eines Sees, Bergsees oder was auch immer. Da bin ich auch immer großer Fan, irgendeinen Kopf oder den ganzen Körper nass zu machen.
Auch sehr schön, ja.
Und ich mag es eigentlich nach dem Konzert so richtig verschwitzt noch rauszugehen an dem Merch oder so und dann willst du mit den Leuten quatschen, die da sind, und Besuch empfangen und wart alle umarmen, bis ich wieder trocken bin und auf Luca warten, der in der Dusche steht und sich die Autogrammkarten stapeln ohne seine Unterschrift drauf.
Der kommt gleich.
Aber es stimmt schon, das ist eigentlich sehr oft so. Movo ist da als erstes und dann irgendwann kommt dann Adrian und Luca auch noch. Oh, sorry.
Sehr schön. Ja, ich kenne das auch. Auf irgendeinen von den Trotteln muss man immer warten. Ja.
Immer die gleichen.
Ja, Jan, wir sollten, glaube ich, Schweizer werden bei Gelegenheit. Schweizer sollten wir werden. Das klingt auf jeden Fall.
Mit Phoebe?
Es klingt nach einer guten Option, sage ich mal.
Wie sieht denn das Catering aus? Das habe ich gar nicht gefragt. Wie sieht so ein typisches Catering bei einer Show von euch aus?
Wir haben so einen Rider. Was steht da drauf?
Achtung. Du hast so ein Tunnel, wenn wir eigentlich noch einen blenden.
Cordon Bleu. Mega wichtig.
Klar. Der Schweizer hat gerne Cordon Bleu.
Die Band würde sich freuen, wenn rund um die Uhr Cordon Bleu zur Verfügung steht.
Verschiedene Variationen von Cordon Bleus. Das ist mega wichtig. Bei Getränken haben wir immer saisonal was anderes. Wir waren lange auf Rum, guten Rum. Dann haben wir umgestellt auf Wodka, das weiß ich noch. Dann in der Mitte von Road Rum sind wir dann auf Gin umgestiegen. Ja. Und das ist auch immer ein schönes Ritual. Es gibt immer eine gute Flasche Gin momentan.
Vor
zur nächste.
Show.
Ja, halb.
Während.
Ja. Beste Antwort.
Solange es gut geht, ne? Ist die Frage, ob man dann anders spielt. Also ob man mit dem Rumpf vielleicht so ein bisschen, der Groove so ein bisschen schwingiger ist so und mit Genesis ein bisschen genauer.
Ja. Das wäre geil.
Müsste man halt mal messen. Ja, ich glaube, ich empfehle Baba Shrimps anzuhören, anzuschauen, im Zweifel auf YouTube mal zu klicken. Wir werden unter der Folge auf www.bandleben.de dann auch dementsprechend ein paar Videos verlinken, also zum Beispiel die aktuellen Singles und auch diesen Unplugged-Auftritt aus Seoul und was wir sonst so finden, mal schauen. Ja, und ansonsten, habt ihr noch was ihr... Also ich habe euch jetzt ja schon beworben, ich sage, man sollte sich das anhören, das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht alles und nicht ohne Grund die zweitbeste Band der Schweiz nach Evanescence. Von daher,
ich glaube, cool, du hast es schön gesagt.
Hat alles gestimmt soweit.
Hat alles soweit gestimmt, danke vielmals. Das
Prädikat wurde verliehen.
Super, sehr schön. Ja, dann war das Bandleben, der Podcast von und über dem und das und die Musik machen mit Jan und Johnny und Gast. Und der Gast war die Band Baba Shrimps, B-A-B-A, also nicht wie in Forrest Gump, Baba Shrimp Company oder wie die heißen, sondern Baba, so wie das türkische Wort für Vater und dann Shrimps.
Yes.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart und
merci vielmals.
Ich wünsche eine gute Nacht.
Ebenso, danke.
Tschüss. Ciao,
zusammen. Gute Nacht miteinander.
Kuchenkästchen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.